Wilhelm II. Kaiser Wilhelm II., der älteste Sohn des Kaisers Friedrich, erblickte am 27. Januar 1859 das Licht der Welt. Wie bei allen Hohenzollern-Prinzen, so ging auch bei ihm die Ausbildung des Geistes und Körpers Hand in Hand. Der Vater hielt streng darauf, dass an Fleiß, Pünktlichkeit und Ausdauer seines Sohnes die höchsten Anforderungen gestellt wurden. Als Knabe sah er Vater und Großvater in den Krieg ziehen und Begeisterung erfüllte ihn, wenn er von den hohen Taten hörte, die unter ihrer Führung geschahen. Nachdem der Prinz im Herbst 1874 konfirmiert worden war, brachten ihn seine Eltern selbst auf das Gymnasium nahe Kassel. Er war der erste Hohenzoller, der eine öffentliche Schule besuchte. Seine Lehrer waren angewiesen, mit dem Prinzen gar keine Ausnahme zu machen. Sie nannten ihn Prinz Wilhelm und sie, nicht königliche Hoheit. Nachdem er 1877 die Abgangsprüfung mit Ehren bestanden hatte, bezog er die Universität Bonn, um Rechts- und Staatswissenschaften zu studieren. Mit Vorliebe beschäftigte er sich daneben mit Weltgeschichte. An dem fröhlichen Leben und Treiben der Studenten nahm der Prinz in frischer Jugendlust teil. Nach 2 Jahren führte ihn kein Geringerer als Fürst Bismarck in die Staatskunst ein. Mit Leib und Seele war Prinz Wilhelm Soldat. Im Alter von 18 Jahren trat der Prinz als Leutnant beim 1. Garderegiment zu Fuß in Potsdam ein. Sein Großvater, Kaiser Wilhelm I., ermahnte ihn, vor den versammelten Offizieren ein tüchtiger Soldat zu werden und entließ ihn mit den Worten: „Nun gehe hin und tue deine Pflicht." Den Dienst der verschiedenen Waffengattungen lernte er gründlich kennen und es erfüllte ihn mit besonderer Freude, als ihn der berühmte Heerführer Prinz Friedrich Karl einst wegen seiner geschickten Führung des Garde-Husarenregiments lobte. Vermählung. Im Jahre 1881 vermählte sich Prinz Wilhelm mit der Prinzessin Auguste Victoria, der ältesten Tochter des Herzogs Friedrich von Schleswig-Holstein, Sonderburg-Augustenburg. Die junge Fürstin gewann sich durch ihre natürliche Anmut und große Herzensgüte bald die Zuneigung der kaiserlichen Familie und die Liebe des Volkes. Am 6. Mai 1882 wurde dem Prinzen der erste Sohn, der Kronprinz Wilhelm, geboren. Noch 5 Söhne, die Prinzen Eitel Friedrich, Adalbert, August Wilhelm, Oskar, Joachim und eine Tochter, die Prinzessin Victoria Luise, die alle fröhlich gediehen, wurden dem jungen fürstlichen Ehepaar im Laufe der Jahre geschenkt. Ein inniges Band der Liebe hatte Eltern und Kinder zu einem glücklichen und vorbildlichen Familienleben umschlungen. Regierungsantritt. Am 15. Juni 1888, im Alter von 29 Jahren, übernahm Wilhelm II. Die preußische Königskrone und die deutsche Kaiserwürde. Wie sehr ihm des Volkes wohl am Herzen lag, davon zeugte sein Erlass an mein Volk, worin er gesagt hatte: „Auf den Thron meiner Väter berufen, habe ich die Regierung im Aufblicke zu dem Könige aller Könige übernommen und Gott gelobt, nahe dem Beispiele meiner Väter, meinem Volke ein gerechter und milder Fürst zu sein, Frömmigkeit und Gottesfurcht zu pflegen, den Frieden zu schirmen, die Wohlfahrt des Landes zu fördern, den Armen und Bedrängten ein Helfer, dem Rechte ein treuer Wächter zu sein." Der Kaiser hatte sich die Erhaltung des Friedens in Europa zum Ziel gesetzt. Deshalb stattete er bald nach seiner Thronbesteigung den mächtigsten Herrschern Europas einen Besuch ab. Überall wurden neue Freundschaftsbande geknüpft. Auch der Dreibund, den Deutschland, Österreich und Italien erneuerten, sollte ein Hort des Friedens sein. Fremden Nationen hatte der Kaiser manche ritterliche Aufmerksamkeit erwiesen und ihnen oft in Not hochherzig seine Hilfe dargeboten, sodass auch das Ausland ihm Achtung und Anerkennung zollte. Er wusste aber, dass wir am besten gesichert sind, wenn unser Schwert scharf ist. Kaiser und Kanzler. Fürst Bismarck lenkte nach wie vor mit Meisterhand die Geschicke Deutschlands. Aber schon in den ersten Jahren der Regierung Wilhelms II. zeigte es sich, dass die Ansichten des jungen Kaisers in vielen Dingen von denen des Fürsten Bismarck abwichen. Besonders in Bezug auf die Arbeiterschutzgesetzgebung, die der Kanzler weniger weit auszudehnen beabsichtigte, ergaben sich tiefgehende Meinungsverschiedenheiten. Wohl erkannte der Kaiser die unvergänglichen Verdienste des Fürsten um Deutschlands Einigung und um das Reich freudig an. Der junge, tatkräftige Herrscher, der sein eigener Kanzler sein wollte, wünschte jedoch mancherlei Regierungsgeschäfte, die Fürst Bismarck bisher allein geführt hatte, selbst in die Hand zu nehmen. Daher wurde der alte Reichskanzler im Jahre 1890 unter Erhebung zum Herzoge von Lauenburg entlassen und zog sich auf sein Gut Friedrichsruh im Sachsenwalde bei Hamburg zurück. Später kam es zur Freude des deutschen Volkes wieder zu einer Annäherung zwischen Kaiser Wilhelm und dem Fürsten. Aber sein Sachsenwald hat der große eiserne Kanzler, der getreue Eckart des deutschen Volkes, nicht wieder verlassen. In Friedrichsruh schloss er am 30. Juli 1898 die Augen zur ewigen Ruhe. Sein Grabmal trägt die von ihm selbst bestimmte Inschrift Fürst von Bismarck, ein treuer deutscher Diener Kaiser Wilhelms I. Heer und Flotte. Unermüdliche Arbeit verwendete Kaiser Wilhelm darauf, das Heer schlagfertig zu erhalten. Der wachsenden Volkszahl entsprechend ist es vermehrt worden und hat in Friedenszeiten über 500.000 Soldaten gezählt. Da die Dienstzeit bei den meisten Waffengattungen auf 2 Jahre herabgesetzt wurde, musste mit erhöhtem Eifer an der Ausbildung der Soldaten gearbeitet werden. Sodann hatte sich Kaiser Wilhelm II. Die besondere Aufgabe gestellt, eine achtunggebietende Flotte zu schaffen. Kein Hohenzoller vor ihm hat so wie unser Kaiser dem Seewesen seine ganze Teilnahme gewidmet. Die Vorfahren mussten ja ihrem Lande erst eine Machtstellung schaffen, ehe der Adler den Flug über das Weltmeer wagen konnte. Um den Absatz der Handelserzeugnisse in überseeischen Ländern zu sichern und die Machtstellung des Reiches zu erhalten, ist dem deutschen Volke eine Flotte bitter Not. Zu den Mitgliedern des Reichstages sprach er: Aus Deutschland ist ein Weltreich geworden. Überall in fernen Teilen der Erde wohnen Tausende unserer Landsleute. Deutsche Güter, deutsches Wissen, deutsche Betriebsamkeit gehen über den Ozean. An Sie tritt die Pflicht, mir zu helfen, dieses größere deutsche Reich auch fest an unser heimisches zu gliedern. Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Solchen mahnenden Worten hat der Erfolg nicht gefehlt. Das Flottengesetz von 1900 bestimmte eine planmäßige Vermehrung unserer Kriegsflotte. An die Spitze der gesamten Schlachtflotte hatte der Kaiser einen Bruder, den Prinzen Heinrich, gestellt. Früher konnten in Deutschland selbst nur kleine Schiffe gebaut werden. Die großen wurden in England und Frankreich gekauft. Unsere großen Werften hatten uns dann völlig unabhängig vom Ausland gemacht. Sie haben die größten Handelsdampfer und die gewaltigsten Kriegsschiffe gebaut. 1895 übergab Kaiser Wilhelm den für die Küstenverteidigung und den Handel wichtigen Nord-Ostsee-Kanal dem Verkehr und nannte ihn zum Andenken an seinen Großvater Kaiser-Wilhelm-Kanal. Die Kolonien. Im Jahre 1890 tauschte Kaiser Wilhelm von den Engländern die alte deutsche Insel Helgoland gegen einige Gebiete in Afrika ein. Sie war für die Marine ein wichtiger Stützpunkt in der Nordsee. Im Jahre 1897 gelang es, die Chinesen dafür zu gewinnen, dass sie die Bucht von Kiaochu mit einem dazugehörigen Landgebiete an Deutschland auf 99 Jahre verpachteten. Durch Kauf kamen die im stillen Ozeane liegenden Karolinen, Marianen und Palauinseln von Spanien an Deutschland. Und später wurde noch die wertvolle Samoa-Gruppe erworben. Die von wilden Völkerschaften bewohnten Kolonien bereiteten dem Reiche nicht selten Schwierigkeiten. So brach in Südwestafrika 1904 ein blutiger Aufstand aus, zu dessen Unterdrückung ungefähr 15.000 Mann freiwillig hinauszogen. Bei den ungeheuren Schwierigkeiten des Feldzuges in dem wilden und wasserarmen Lande haben die deutschen Krieger glänzend bewiesen, dass die alten Tugenden der Väter, Tapferkeit, Kriegszucht und williges Ertragen von Anstrengungen in Heer und Flotte noch lebendig waren. Handel und Verkehr. In den letzten Jahrzehnten hatten Handel und Verkehr eine ungeahnte Ausdehnung erhalten. Das Reich nahm unter den Seehandel treibenden Völkern den zweiten Platz ein und der Vermerk auf den Waren in Deutschland angefertigt galt in der ganzen Welt als Empfehlung. Durch die deutschen Dampfschifffahrtsgesellschaften, deren Schiffe wegen ihrer Seetüchtigkeit und Schnelligkeit berühmt waren, und durch den Ausbau des Eisenbahnnetzes war der Verkehr unendlich gewachsen. Auch hier suchte Kaiser Wilhelm anzuregen und zu fördern. Er hatte selbst ausgesprochen, wir stehen im Zeichen des Verkehrs. Wissenschaft und Kunst. Wissenschaft und Kunst erfreuten sich in Deutschland hoher Blüte. Auf den technischen Hochschulen, die durch Kaiser Wilhelm den Universitäten gleichgestellt waren, empfingen Baumeister und Ingenieure eine vorzügliche Ausbildung. An der Verbesserung der höheren Schulen, der Lehrerseminare, der Fortbildungs- und Volksschulen wurde unermüdlich gearbeitet, damit sie den veränderten Verhältnissen der damals neuen Zeit entsprachen. Künstler und Dichter haben machtvolle Förderung erfahren. Prachtvolle Bauwerke wie das Reichstagsgebäude, das Herrenhaus, der neue Dom, die Kaiser Wilhelms und Kaiser Friedrichs Gedächtniskirche schmückten die Reichshauptstadt. In der Siegesallee ließ Kaiser Wilhelm die Marmorstandbilder der Könige von Preußen sowie der Kurfürsten und Markgrafen von Brandenburg durch hervorragende Bildhauer errichten und machte sie der Stadt Berlin zum Geschenk. Vor dem Königsschlosse erhob sich das Nationaldenkmal für Wilhelm I. und vor dem Reichstagsgebäude das gewaltige Standbild seines eisernen Kanzlers, des Schmiedes der deutschen Einigkeit. Gesetzgebung. Die Lage des Arbeiterstandes wurde durch das Alters- und Invaliditätsversicherungsgesetz sowie durch das Arbeiter- und Kinderschutzgesetz weiter verbessert, sodass die deutsche Gesetzgebung hierin für fremde Völker vorbildlich geworden war. Im Jahre 1900 trat das neue bürgerliche Gesetzbuch in Kraft, das für das gesamte deutsche Vaterland Geltung besitzt. Kaiser Wilhelms Fürsorge für das Reich. Ohne Rast und Ruhe arbeitete Kaiser Wilhelm daran, die machtvolle Stellung Deutschlands unter den Staaten der Erde zu erhalten und zu stärken. Er sorgte aber auch dafür, dass das Deutsche Reich von allen Seiten das unbedingte Vertrauen eines ruhigen, ehrlichen und friedlichen Nachbarn genoss. Auf allen Lebensgebieten wollte er seinem Volke ein Führer sein, damit es gottvertrauend und in sich gefestigt, nach außen entschlossen, nach innen geschlossen, für die Fortentwicklung menschlicher Gesittung und menschlichen Wissens arbeitete. Sammlung und Erholung suchte Kaiser Wilhelm am liebsten auf Seereisen nach Norwegen und dem Mittelmeere. Die Kaiserin Auguste Victoria unterstützte ihren hohen Gemahl in der Fürsorge für das deutsche Volk, indem sie den Bau von Gotteshäusern sowie alle Werke der Wohltätigkeit und Krankenpflege eifrig förderte. Da Deutschlands Zukunft auf der Tüchtigkeit des heranwachsenden Geschlechtes beruhte, bemühte sich Kaiser Wilhelm, seine Tochter zu einer echten deutschen Frau, seine Söhne zu pflichttreuen und charaktervollen Männern heranzuziehen. Um als Führer des Heeres und der Flotte dem Vaterlande zu dienen, mussten die Prinzen sich neben einer gründlichen wissenschaftlichen Bildung zugleich tüchtige militärische Kenntnisse aneignen. Ein Freudenfest für das deutsche Volk war es, als der Kronprinz sich mit der jugendfrischen Herzogin Cecilie von Mecklenburg-Schwerin vermählte. Mit den herzlichsten Segenswünschen hatte die Bevölkerung das hohe Paar bei seinem Einzuge in Berlin begrüßt. Am 4. Juli 1906 wurde dem Kronprinzen der erste Sohn, dem Kaiser und der Kaiserin also der erste Enkel geboren. Er erhielt in der heiligen Taufe den Namen Wilhelm. Kriegsausbruch 1914 und Lebensende. Viele neideten den Deutschen den wirtschaftlichen Aufschwung und damit verbundenen Erfolg. Es wurden finstere Pläne geschmiedet, um die Deutschen in einen Krieg zu treiben und zu besiegen. Am 28. Juni 1914 wurde der österreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo erschossen. Dieses Ereignis wurde von den Feinden Deutschlands genutzt, um den lange vorbereiteten Krieg vom Zaun zu brechen. Kaiser Wilhelm II. Versuchte alles in seiner Macht Stehende, um dieses Unglück zu verhindern. Bis zuletzt weigerte er sich, den Befehl zur Mobilmachung zu geben, obwohl Russland seine Armee auch an der deutschen Grenze mobil machte. Am 1. August blieb dem deutschen Kaiser keine andere Wahl. Er befahl die Mobilmachung und erklärte im gleichen Zuge Russland den Krieg. Militärisch ungeschlagen wurde unser Vaterland durch den Putsch, die sogenannte Novemberrevolution, niedergeschlagen. Wilhelm II. Begab sich daraufhin ins Exil nach Holland, zuerst nach Amerongen und dann nach Doorn. Dort verbrachte er seinen Lebensabend. Am 4. Juni 1941 schloss Kaiser Wilhelm II. Im Beisein seiner einzigen Tochter Victoria Luise und seinem Enkel Prinz Louis Ferdinand für immer die Augen. Die letztwillige Verfügung, die Kaiser Wilhelm eigenhändig Weihnachten 1933 aufgesetzt hatte, lautete: Sollte Gottes Ratschluss mich aus dieser Welt abberufen zu einer Zeit, da in Deutschland das Kaisertum noch nicht wieder erstanden ist, so ist es mein fester Wille, da ich im Exil in Doorn zur ewigen Ruhe eingehe, auch in Doorn provisorisch beigesetzt zu werden.